Reihe, die da heißt, unsere DNA, genau da ist das Wort. DNA, das ist ja so ein Angeberwort, Desoxyribonukleinsäure. Ich habe mal versucht, meinem Sohn das beizubringen. Eigentlich müsste man ja, das müsste eigentlich DNS heißen, habe ich überlegt in letzter Zeit. Mist, das ist ja Englisch, aber egal, das kriegen wir alle hin. Und ich habe gedacht, wenn mein Sohn das Wort kann, wenn er 3 ist, dann denken alle, was hat der für schlaue Eltern? Aber egal, das machen wir andere Seite, üben wir das weiter. Die DNA, und ich musste da so in mein altes Grundwissen vom Biologie-Grundkurs hineinschauen, das ist ja so ein Biomolekül, auf dem die Erbinformationen so sich verewigt haben, also die Gene. Also ich stelle mir das so vor, das ist ja so wie so eine Leiter und da sind so diese Sprossen dazwischen, das sind die einzelnen Gene. So habe ich mir das selber mir überlegt. Ob das nun alles stimmt, müsst ihr nach Akashi fragen, der ist Biologe und ich nicht. Aber ich habe mir das so vorgestellt, die DNA, das ist so das Ganze und da drauf sind so verschiedene Informationen drauf. Und ich habe mir dann überlegt, Jürgen hat letzte Woche das erste Gen, also da sind ja ganz verschiedene Gene drauf, Jürgen hat letzte Woche das erste Gen uns vorgestellt, nämlich wir sind Familie. Das ist das, was für uns als Gemeinde wichtig sein soll, wenn wir nach vorne schauen, was wir an die nächste Generation, auch an Christen weitergeben wollen, die in dieser Gemeinde geistliche Babys werden, sag ich mal. Wenn du in dieser Gemeinde bist, dann bist du Teil einer Familie. Das heißt, du bist mit Gastgeber, du bist mit dabei, dass wir andere Menschen hier willkommen heißen. Weil wir wollen ein Zuhause schaffen für Menschen in einer Welt, in der man häufig kein Zuhause mehr hat und der Einsamkeit zunimmt und so weiter und so fort. Und wenn wir uns auch als Gemeindeleitung darüber Gedanken gemacht haben, was sind denn diese verschiedenen Gene, die da auf unserer DNA zu finden sind, dann ist das das Ergebnis von einem langen Prozess. Da haben wir uns lange Gedanken darüber gemacht. Da haben wir als erweiterte Gemeindeleitung uns viele Zeiten zusammengesetzt und das versucht zu formulieren. Was hast du, Jesus Christus, in unsere Gemeinde hineingelegt? Und es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal irgendwie eine neue Extravision formulieren. So nach dem Motto, bis jetzt war alles schlecht oder so weiter und alle anderen Gemeinden, alles schlecht. Sondern wir haben gesagt, nein, wir wollen das nochmal neu formulieren für uns, für unsere Zeit, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Das war ein inneres Hören auf Gottes Wort. Und dann zu formulieren, was wollen wir sein als Gemeinde? Und wenn wir in Gottes Wort hineinschauen. Und es ist gewissermaßen noch eine Einladung, da mitzugehen und zu sagen, damit klinke ich mich ein. Das ist eine Gemeinde, bei der ich gern dabei sein möchte. Wir wollen diese Frage stellen, okay, was braucht eine Kirche in unserem Land, in unserer Generation? Es ist wie gesagt, der Versuch, das, was wir in der Bibel vor Augen haben, dann auch in unsere Zeit hinein zu transportieren, in unsere Sprache. So haben wir das hier verstanden. Und da geht es nicht in erster Linie darum, welche Struktur wir haben, sondern Jürgen hat das letzte Woche schon gesagt, was unsere Kultur bestimmt. Darum soll es gehen. Wie machen wir hier etwas? Und es ist ja wichtig, dass, wenn man eine DNA vor Augen hat und diese ganze Thematik, DNA ist ja auch nicht ganz gefährdefrei, sag ich mal, gegenüber äußeren Einflüssen. Eine DNA kann zerstört werden, zum Beispiel durch UV-Licht oder durch Chemikalien. Gesunde DNA-Struktur kann kaputt gehen. Es kann zu Zellmutationen kommen. Es kann Krebs entstehen durch kaputte DNA. Und deswegen ist es wichtig, dass in uns etwas angelegt ist, unser innerer Organismus ein Ideal davon hat, so soll es sein. Und es gibt in den Strukturen, in den Zellstrukturen gibt es etwas, wo sagt, okay, da ist eine DNA krank, da ist eine DNA kaputt, da muss ich etwas rausnehmen und das Gute wieder reinbauen. Weil sonst, das passiert in unserem Körper täglich auf millionenfache Art und Weise, sonst diese Zellreparatur, wie man das so schön heißt. Das heißt also, man muss immer sich wieder vor Augen führen, was ist das Ideal, wie ist es gesund? Und eine gesunde Kirche, das ist eine Gemeinde, die Jesus Christus vor Augen hat und in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich eine Gesellschaft verändert wird. Weil wir gerufen sind, das Reich Gottes voranzubringen. Kirche bedeutet, wie Jesus sein in unserer Zeit. Wir bringen Gott am meisten Ehre, wenn wir so werden wie Jesus. Ich habe hier einen Springer drin. Im Kolosserbrief, da heißt es, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und Jesus Die logische Konsequenz ist, wenn wir als Kirche wie sein Ebenbild werden, dann kann die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde sich vermehren. Das ist die logische Konsequenz. An Jesus Christus, an seinem Wesen, an seiner Lehre, an seinem Leben muss sich Kirche immer wieder messen lassen. In der Kirche Jesu Christi gibt es leider auch immer wieder Mutationen. Das gibt es in der Kirchengeschichte. Wir feiern dieses Jahr Reformation. Da hat ein kleiner Mönch gesagt, hier stimmt etwas nicht. Und hat die Reformation ausgelöst. Oder meine Lieblingsbeispiele sind im Neuen Testament schon. Mein Lieblingsjünger Petrus, der zweimal mindestens so konfrontiert werden muss, weil etwas nicht stimmt in seinem Leben. Jesus hatte seinen Jüngern sein Sterben angekündigt und hat gesagt, ich werde sterben, ich werde in Jerusalem gehen. Und Petrus sagt dann, das soll dir nicht geschehen. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan, du bist mein Ärgernis. Das ist krass, das ist der Lieblingsjünger, auf dem Jesus später seine Gemeinde bauen wird. Aber da war etwas in seiner DNA, in seiner geistlichen DNA bei Petrus, was nicht in Ordnung war. Und Jesus musste das korrigieren. Oder in einer zweiten Situation, das ist meine Lieblingsstelle, ehrlich gesagt, in Galater 2, wo Petrus wieder angefangen hat zu heucheln. Das ist nach Pfingsten, das ist nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Petrus ist in Antiochien und er lügt, dass sich die Balken biegen. Er heuchelt anderen Leuten etwas vor. Und das kriegt Paulus mit. Und Paulus sagt, als ich später in Antiochien war, stellte ich ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war. Zuerst nämlich nahm er zusammen mit den nicht-jüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Aber dann kamen Leute aus dem Kreis um Jakobus, die das jüdische Gesetz streng befolgen. Da zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück und aß aus Furcht vor ihnen nicht mehr mit den Juden. Paulus sagt, hier ist der Krebs der Heuchelei in deinen Genen. Und deswegen muss ich dich konfrontieren damit. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder sich die Frage zu stellen, wie soll Gemeinde denn sein? Wie sollen wir denn leben? Das muss sich jede Generation meines Erachtens immer wieder neu fragen. Der Kernsatz der Reformation, die Kirche muss immer reformiert werden. Wir bringen Gott am meisten Ehre, wenn wir so werden wie Christus. Und ich habe heute die Freude, euch das zweite Gehen, jetzt kommt dieser Text, euch vorzustellen. Das zweite Gehen von unserer Gemeinde soll heißen, wir ehren und wertschätzen Menschen. Wir wertschätzen jeden Menschen unabhängig von seiner Geschichte, seinen Ansichten oder seiner Leistung. Wir ehren diejenigen, die geistliche Verantwortung übernehmen und unterstützen sie in ihrem Dienst. Es geht in diesem Text, die wir formuliert haben, also gewissermaßen um zwei Stoßrichtungen. Einmal der Mensch allgemein. Jeder Mensch ist bedingungslos, unabhängig von seinen Ansichten, seiner Geschichte und seinen Leistungen, wertgeschätzt. Und im Zweiten um die Menschen, die in Verantwortung sind, die Verantwortungsträger in der Gemeinde. Und nachdem du diese Predigt gehört hast, wirst du hoffentlich verstanden haben, warum jeder Mensch, warum wir die Menschen hier wertschätzen wollen, und warum jeder wichtig ist und wertvoll ist und warum wir diejenigen, die in geistlicher Verantwortung sind, unterstützen wollen in ihrem Dienst. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Der Mensch als ein absolut wertvolles Wesen. Hast du dir mal die Frage gestellt, was bin ich eigentlich wert? Oder die Frage, was macht einen Menschen wertvoll? Vor kurzem in der Sportpresse war zu lesen, dass ein Fußballspieler, nämlich Neymar, 222 Millionen Euro wert ist. Ja, muss man sich mal vorstellen. 222 Millionen Euro dafür, dass er nur den Fußballverein wechselt und jetzt in Paris spielt. Finde ich krass. Ist er das wert? Diese Fragen wurden dann diskutiert. Ist es das wert, dass ein Mensch, ein Fußballspieler, so viel Geld wert ist? Wenn du mal einfach deine körperlichen Bestandteile dir anschaust, das, was dich als Mensch so ausmacht, das bisschen Wasser und Calcium und ein paar Mineralien und so weiter, dann bist du 4,15 Euro wert, habe ich gelesen. Ja, das ist Problem. Also wenn man das hier alles einäschern würde und das bisschen Staub und Asche, was überbleibt, sind 4,15 Euro. Dafür kannst du einen Snickers kaufen und noch einen Kaffee. Und dann, das Problem ist, dass ich dann tot bin. Ja. Oder wenn du dein ganzes Leben als ein Organspender hergibst, wenn man dein Herz verkaufen würde, deine Nieren verkaufen würde, deine Leber und ich würde meine Augen verkaufen und solche Dinge, dann könntest du vielleicht 100.000 machen aus deinem Körper. Das bist du rein materiell wert. Das Problem ist, du bist auch tot. Was macht einen Menschen wertvoll? In unserer Gesellschaft ist es doch häufig, dass Arbeit und das, was wir daraus herausziehen, in unseren Augen einen Menschen wertvoll macht. Viele Menschen geben sehr viel Geld dafür aus, um ganz teure Ausbildung zu machen, um nachher mal ganz viel Geld zu machen, um vor Leuten angeben zu können, die sie total doof finden. Man gibt Geld aus, andere Leute zu beeindrucken, die man eigentlich gar nicht so gerne mag. So ist es häufig. Und das Problem ist, wenn man dann arbeitslos wird, das sieht man ja häufig in unserer Gesellschaft in den letzten 10 Jahren auch an einigen Stellen, zum Beispiel in der Bankenkrise 2008. Menschen werden arbeitslos und ein Team von Schweizer Forschern hat herausgefunden, dass es jedes Jahr 45.000 Suizide gibt in 63 Ländern von Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und die sagen, es hat jetzt keinen Sinn mehr zu leben. Und das ist doch ein Drama. Andere Menschen definieren den Wert eines Menschen über ihr Aussehen. Da geht es darum, die richtige Frisur zu haben, das richtige Outfit zu haben. Als ich Jugendlicher war, in der 7., 8. Klasse, war es ganz wichtig, Nike Air Schuhe anzuhaben. Meine Mutter hat gesagt, ich kaufe doch nicht für so viel Geld solche Schuhe, du spinnst doch. Und dann habe ich gearbeitet dafür. Rasen gemäht und Auto gewaschen von Papa. Nur damit ich mir diese Nike Air Schuhe kaufen kann, damit ich in der Schuhe auch so rumlaufen kann und sagen kann, hey, ich bin auch dabei, ich gehöre auch mit dazu. Weil ich mich sonst so minderwertig gefühlt habe. Und auf der ganzen Welt werden 21 Millionen Schönheitsoperationen jährlich gemacht. Am meisten 1,5 Millionen Brustvergrößerungen. Ja, ich habe mich da mal so ein bisschen durchgegoogelt. Ich dachte, das ist ja unfassbar. Ja. Das gibt es sogar für Männer. In unserer Gesellschaft, in dieser Welt, wird der Wert eines Menschen häufig anhand dieser äußeren Faktoren bewertet. An Erfolg, an Aussehen, an gesellschaftlichem Stand oder auch an unserem besonderen Wohlverhalten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, da ist jemand, der hat was ganz, ganz Tolles gemacht, dann ist jemand wertvoll. Aber wir als Christen hier in der FCG wollen sagen und wollen das leben, das macht einen Menschen nicht wertvoll. Das ist schön und gut. Aber wir wollen jeden Menschen wertschätzen. Jeder Mensch verdient Respekt. Jeder Mensch ist kostbar, unabhängig von seiner Geschichte. Egal, was gewesen ist. Egal, welche Ansichten vom Leben du hast. Egal, welche politischen Ansichten du hast. Egal, welche ethischen Ansichten du hast. Du bist kostbar in den Augen Gottes. Und darum ist es bei uns in der Gemeinde ganz oben auf der Agenda. Und wir sagen, du bist wertvoll. Und wer ist dir wertgeschätzt? Und wenn du hier in dieser Gemeinde mit dabei sein willst, dann ist das ein Wert. Dann ist das ein Gen, was unsere DNA ausmacht. Und da laden wir dich ein, mit dabei zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist. Wenn da Leute aus anderen Ländern kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, wenn man sich in das Herz von bestimmten Leuten hineinversetzt, da diese Menschen andere Menschen zu wertzuschätzen. Ich will ein Beispiel nehmen, als ich im Studium im Gefängnis Seelsorgearbeit gemacht habe, habe ich ganz viele Neonazis kennengelernt. Und die hatten ein ganz, ganz großes Toleranzproblem, könnt ihr euch ja vorstellen, mit Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern. Und dann hineinzugehen in diese Denkstruktur und dann versuchen, das aufzubrechen und zu schauen, hey, da ist doch noch ein anderer Blick, da ist ein Mensch vor dir und du kannst diesen Menschen wertschätzen, das zu üben mit diesen Jungs, das war echt eine große Herausforderung. Manchmal hat es geklappt, nicht immer. Darauf kommt es an. Und das wollen wir hier leben, dass Menschen so wertvoll sind. Und ich möchte das ganz besonders heute betonen anhand eines Bibeltextes. Ich habe lange überlegt, ich habe für eine Predigt extrem lange überlegt, welchen Text nehme ich denn? Hatte mehrere vor Augen und habe mich dann für einen entschieden, der diesen Aspekt meines Erachtens am stärksten oder sehr schön betont. Man kann aus diesem Text sehr viel rausholen, aber ich habe mir überlegt, ich möchte mit euch einen Text aus dem Johannesevangelium anschauen. Und da kann man das sich zu Hause nochmal ganz am Stück durchlesen. Ich werde nur einige Verse rausnehmen aus Johannes 4. Da einige Aspekte. Da heißt es, er, Jesus, verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Das heißt, er musste eine längere Reise machen innerhalb von Israel. Er musste durch Samarien reisen. Jesus musste durch Samarien reisen. Und er wird später einer Frau begegnen. Und dieses Musste, das hat mich so angesprochen. Wieso musste Jesus durch Samarien reisen? Eigentlich hätte er einen anderen Weg gehen können, wäre viel bequemer gewesen. Aber Jesus hatte es auf dem Herzen, den Willen des Vaters zu tun. Und er wusste, ich muss in diese Stadt nach Samarien. Wie gesagt, er hatte von seinem Vater den Auftrag im Herzen empfangen, dieser Frau zu begegnen, die wir gleich kennenlernen werden. Diese Frau, die dann in der Mittagssonne zu einem Brunnen kommt, außerhalb der Stadt von Sychar. Jesus war müde von dem langen Weg und er machte Rast. Wir können dort bei Johannes nachlesen, dass es ungefähr um 12 Uhr mittags war, also die Sonne stand am höchsten und die Jünger sind in die Stadt gegangen zum Einkaufen. Und Jesus begegnet dieser Frau und spricht sie an und sagt, gib du mir zu trinken. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie? Einen Moment. Das habe ich vergessen. Tut mir leid, müsst ihr mir jetzt einfach so, ist ein Fehler unterlaufen hier an der Stelle, egal. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, zu Jesus, wie du ein Jude erbittest etwas zu trinken von mir, eine samaritanischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern, ist dann die Erklärung. Die Samariter waren ein Mischvolk gewesen, das waren aus der Perspektive der Juden, das waren die Untermenschen. Ein ganz perverses Wort, was in unserem Land auch schon mal Geschichte gemacht hat. Aber das war damals so. Die Samariter waren das aus der Perspektive der Juden ein Untervolk. Die hatten sich vermischt mit den Nachbarvölkern, mit den Göttern der Nachbarvölker. Die haben kein heiliges Leben mehr gelebt aus ihrer Perspektive. Und dann im Verlauf des weiteren Gesprächs sagt Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und dann ist die Antwort dieser Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt dann zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Diese Frau hatte 5 Männer gehabt. Sie war eine stadtbekannte Frau, was auch die Erklärung dafür ist, dass sie am Mittag in der Bullenhitze alleine an den Brunnen gegangen ist. Da sind nicht mal mehr die Frauen aus der Stadt mitgegangen, weil sie jetzt haben, die Frau, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Die soll mal in der brütenden Hitze da zum Brunnen laufen. Aber wir gehen nicht zusammen mit dieser Frau. Sie war die Ausgestoßene. Alle haben sie wegen ihrer Geschichte gemieden. Alle haben auf das geschaut, was sie Falsches getan hat. Und jetzt kommt dieser Text, wo Jesus dann mit ihr weiterspricht. Und er sagt sie zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Diese Frau, die trotz ihrer Geschichte, trotz ihrer Herkunft, trotz ihrer Vergangenheit, hat sie eine Begegnung mit Jesus. Und wie selten in der Heiligen Schrift offenbart sich Jesus dieser Frau und sagt, ich bin's. ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte Gottes zu dieser Frau. Hier wird eine Frau auch für alle Zeiten in der Kirchengeschichte aufgewertet, hochgehoben. Das ist die Frau, der Christus sich offenbart. Nicht den hohen und den großen, hochgestellten Menschen, den Königen und den Priestern, sondern zu dieser Sünderin geht Christus und sagt, ich bin's. Und ich stelle mir diese Menschen vor, die in ihrem Herzen das Gefühl haben, Gott kann mich nicht lieben. Gott kann mit mir nichts zu tun haben wollen. Ich habe doch so viel falsch gemacht. Meine Geschichte, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du wüsstest, was für komische Sachen ich denke, wenn du wüsstest. Und gehen wir zu diesen Menschen hin und sagen hier, Christus hat dich hochgehoben, hat dich aufgewertet, wertgeschätzt, du bist so kostbar in seinen Augen. Dass wir das von Jesus lernen und in unsere Kultur hineinbringen, wie wir miteinander umgehen, wie wir Menschen in dieser Stadt begegnen, wie wir Menschen in unserer Nachbarschaft begegnen. Weil es geht ja nicht darum, diese Kultur in unserer Gemeinde hier, in diesem Gebäude oder wo auch immer, oder in unseren Kreisen zu leben, sondern dass wir das auch ausleben in diese Stadt hinein. Da sind Menschen, die haben es sich auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Menschen, egal was du, wo du herkommst, egal was du denkst, egal was deine Geschichte ist, wir wollen dich wertschätzen, wir wollen dich hochheben. Wir wollen dir Respekt erweisen. Kirche, so wie wir es verstehen, das sind Menschen, die so sind wie Jesus. Bei uns gilt eben ein anderer Wertemaßstab. Das ist eine Atmosphäre der Ehre. Jesus hat diese Atmosphäre der Ehre auch umgeben. Jesus hat Menschen auf eine ganz besondere Weise geehrt. Die Menschen spüren es, wenn man wertgeschätzt wird, wenn man geehrt wird. Ehre hat Einfluss auf die eigene Selbstachtung und das Selbstwertgefühl. Hier steht der lebendige Gott vor dieser Frau. Und ihre Selbstachtung, ihr Selbstwertgefühl ist garantiert hochgegangen, weil sie ist danach in die Stadt gegangen und hat gesagt, kommt, den müsst ihr kennenlernen. Und das ist das Phänomen, wenn du mit Menschen, die zerbrochen sind in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrer Selbstachtung gesprochen hast und sie mit dem Evangelium von Jesus in Kontakt gebracht hast und du merkst, wie sie innerlich aufstehen, wie sie gerade sein können, das sind die besten Evangelisten. Die gehen dann hin und sagen, ich bin Gott begegnet durch dich. Ich wünsche dir so sehr diese Sehnsucht in meinem Herzen, dass Gott dir Menschen vor Augen malt, wo du mit denen du in Kontakt kommen kannst und die so in dieser Weise wertschätzen kannst, aufrichten kannst, dass sie dadurch auch weiter Evangelisten sein können. Diese Menschen, die, mit denen du in Kontakt warst. Ich hatte das im Gefängnis. Einer der Gefangenen ist dann derjenige gewesen, der gesagt hat, ihr müsst unbedingt in unsere Gruppe kommen. Hat er zu den anderen Gefangenen gesagt. Ihr müsst kommen. Ich hätte das nicht besser sagen können. Jesus hat nicht auf die Fehler und Schwächen geschaut, die diesen Menschen ausgemacht hat, diese Frau. Er hat den eigentlichen Wert dieser Frau gesehen und das betont. Er hat nie zu einem Menschen gesagt, du bist ein Sünder. In unserer Gesellschaft reduzieren wir häufig Menschen auf das, was sie tun oder was sie getan haben. Wenn wir im Gefängnis sind und dort einem Mörder begegnen, ist klar, der hat jemanden umgebracht. Oder wenn einer ein Steuerhinterzieher ist, dann hat er auch einen Stempel drauf. Es gibt Leute, die beim FC Bayern arbeiten, die dafür nicht so lange ins Gefängnis müssen. Aber ja, den Stempel hat er drauf, der gute Uli Hoeneß. Steuerhinterzieher in unserer Gesellschaft. Diese Haltung, Menschen aufzuwerten und wertzuschätzen, die hat bei den späteren Christen dazu geführt, dass die Geringsten der Gesellschaft besonders bevorzugt behandelt worden sind. Jesus hat in seiner berühmten Endzeitrede gesagt, dass wenn wir den Hungrigen und den Durstigen, den Fremden, den Nackten und den Gefangenen etwas Gutes tun, dass wir ihn darin beehren. Und dass damit etwas deutlich wird, was von Anfang an Gott gesagt hat, als er den Menschen geschaffen hat, wo er gesagt hat, ich will, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und dass wir diese Ähnlichkeit Gottes haben, diese Ebenbildlichkeit Gottes, die ist uns Menschen niemals genommen worden. Sie ist zerbrochen, sie ist nicht mehr so klar durch die Sünde, sie ist nicht mehr so deutlich durch die Sünde, aber der Mensch ist nach wie vor in dem Bild Gottes geschaffen. Und das macht den Menschen wertvoll und das darf und kann kein Mensch verlieren. Ein Psychologe hat gesagt, mangelnde Wertschätzung beruht tatsächlich sehr oft darauf, dass wir einen anderen Menschen nicht ausreichend lange oder ausreichend intensiv wahrgenommen haben. Also wenn es uns an Wertschätzung mangelt, dann liegt es daran, sagt er, dass wir den anderen nicht lange genug, ausreichend genug wahrgenommen haben. Und das hat Jesus getan. Alle anderen haben nur ihre 5 Versagen gesehen, also ihr Versagen in diesen Beziehungen. Jesus hat sie wahrgenommen. Er hat gesagt, ich weiß, dass du 5 Männer gehabt hast, ich kenne dich. Und ihr Lieben, ist das nicht wunderbar, dass wir vor Gott keine Fassaden mehr brauchen und auch hoffentlich in der Gemeinde, dass es immer weniger wird, dass wir Fassaden brauchen, weil wir glauben an einen Gott, der uns durch und durch kennt. Herr, du erforschst mich und kennst mich, heißt es im Psalm 139. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meinen Zungen, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen, sagt der Psalm 139. Gott hat dich so wahrgenommen, hat dich angenommen und wertgeschätzt. Auch wenn viele andere und du vielleicht selber denkst, ich bin es nicht wert und ich kann es nicht und ich, genau, was man dann so negatives denken kann. Weil man sich auf seine Geschichten, auf seine Traumata, auf seine Krisen, auf seine Vergangenheit beschränkt. Und Gott sieht, was daraus werden kann. Es ist egal, wo du herkommst. Entscheidend ist die Frage, wo du hingehst. Für viele Menschen ist es schwierig, andere Menschen wertzuschätzen oder ihnen Wertschätzung zu zeigen. Und das liegt häufig darin begründet, dass viele Menschen es nicht gelernt haben, sich selbst wertzuschätzen, auch unter uns Christen. Selbstachtung und ein stabiles Selbstwertgefühl ist oftmals die Voraussetzung dafür, einen anderen Menschen so akzeptieren zu können, wie er ist, und ihn dafür zu respektieren. Und in unserer Gemeinde wollen wir Menschen wertschätzen, jeden Menschen wertschätzen, und das wollen wir auch selber lernen, Selbstachtung, Selbstwertgefühl in der Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Jesus Christus, heil zu werden und dadurch in die Lage versetzt zu werden, andere auch mit aufwerten zu können. Wenn wir selber ein mickriges Selbstwertgefühl haben, dann brauchen wir innere Heilung an den Punkten, wo die Geschichte uns Kerben geschlagen hat in unsere Seele. Dass wir in die Lage versetzt werden, innerlich heil, andere Menschen wahrzunehmen, andere Menschen wertzuachten, damit diese auch mit geradem Rücken und Freude im Herzen an Gott unterwegs sein können. Dieses Gehen sehen wir bei Jesus in der Begegnung mit dieser Frau. Das sehen wir nachher bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte, wo dann ein Saulus zum Paulus wird oder wo ein Hauptmann mit namens Cornelius Christ wird. Oder wo eine reiche Purpurhändlerin namens Lydia die erste Christin auf europäischem Boden wird. Egal, wo du herkommst, hoch oder niedrig, deine Geschichte, du bist willkommen in der Gemeinde Gottes. Paulus drückt es so aus, hier ist nicht Jude oder Grieche, hier ist nicht Sklave oder Freier, hier ist nicht Mann oder Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Dazu sind wir geschaffen und das wollen wir in unserer Gemeinde leben. Dann will ich zum zweiten Punkt kommen, wo es um die geistliche Leitung geht, Menschen, die in geistlicher Verantwortung sind. Wir ehren diejenigen, die geistliche Verantwortung übernehmen und unterstützen sie in ihrem Dienst. Und da herrscht aus meiner Sicht in der Kirche häufig eine eklatante Verunsicherung in Bezug auf Leitung und Führung. John Bevere schreibt, das Denken der Menschen ist in der westlichen Welt von demokratischen Grundsätzen geprägt. Und sie versuchen, die Prinzipien des Reiches Gottes mit Hilfe dieser Denkansätze zu verstehen. Das ist nicht so einfach, um nicht zu sagen unmöglich. Menschen wollen sich nicht unter die Autorität von Menschen stellen, die von Jesus selbst eingesetzt wurde, weil man selber Verletzungen erlebt hat vielleicht, weil man geistlichen Missbrauch erlebt hat vielleicht. Viele Christen sind verletzt und gekränkt, haben sich in Hausgemeinden zurückgezogen, um ein Leben zu führen, bei dem man niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist. Verständlich. Und dennoch glauben wir, dass geistliche Leitung Menschen, die geistlich in Verantwortung haben für andere, dass sie Respekt und Wertschätzung verdienen. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Wer könnte das besser sagen als ich selbst? Ich glaube, dass wir in der geistlichen Welt da an zwei Seiten vom Pferd fallen können. Auf der einen Seite das Verständnis, dass Gemeinde Demokratie ist oder demokratisches Verständnis. Da denkt man häufig, dass der Satz des Priestertum aller Gläubigen auf Leitung bezogen ist. Aber es geht bei diesem Punkt, bei dem Priestertum aller Gläubigen, dieser Aspekt sagt aus, dass wir alle als Christen von Gott erwählt sind, eine Verantwortung für unsere Gesellschaft haben, für unsere Welt haben, aber nicht, dass wir alle die Leitung übernehmen müssen oder überall mitbestimmen müssen. Häufig sind besonders auch in freikirchlichen Strukturen unsere Meinung geprägt vom Vereinsrecht. Da kann einfach jeder mitreden und mitbestimmen, unabhängig davon, ob er überhaupt Verantwortung übernimmt. Leiterinnen und Leiter in unserer Gemeinde, und das ist uns wichtig, sollen Verantwortung übernehmen können und sie dürfen diesen Bereich gestalten. Das bedeutet, ihnen Verantwortung zu übertragen. Sie haben Räume, die sie gestalten dürfen und da braucht nicht jeder mitreden. Das ist uns wichtig. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen, den wollen wir erfüllen und tun das so gut es geht. Die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann, ist ein direktives Verständnis oder ein diktatorisches zumal, wo man häufig Bilder aus dem Alten Testament hervorholt, wo dann der eine der Leiter ist und dem haben dann alle hinterherzugehen. Und wenn man dieses Bild von einem König und was weiß ich, was es da alles für Möglichkeiten gibt, beides hat in der Kirchengeschichte viel Schaden angerichtet, ohne Frage. Und wir wollen versuchen, in unserer Gemeinde eine dienende Leiterschaft zu sein, so wie Jesus das gesagt hat. Man soll ein Diener sein als Leiter in unserer Gemeinde. Und die Gemeinde soll eine gemündige Gemeinde sein. Das heißt, wir können auch miteinander über Dinge sprechen. Aber grundsätzlich sind das nicht die Hampelmänner, grundsätzlich sind das nicht die Hampelfrauen, sondern das sind Menschen, denen wir mit Respekt und Wertschätzung begegnen wollen und sie unterstützen wollen, dass sie die beste Version ihrer selbst in ihrem geistlichen Dienst werden können. Ich habe dafür folgenden Bibeltext euch mitgebracht aus dem 1. Thessalonicher Brief. Sagt Paulus, liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Und da geht es nicht darum, dass man eine Star-Kultur in der Gemeinde fördert, überhaupt nicht. Wenn Leiter eine Umgebung schaffen können, in der sich die Menschen geliebt und geborgen wissen und die Menschen sie selbst sein können, dann werden wir die Welt mit dem Königreich des Himmels verändern. Dann sind wir in Höchstform. Dann werden wir die Gewalten und Mächte, die bisher den Planeten beherrschten, konfrontieren. Das hat Dennis Hill gesagt, sein wunderbares Bild für Gemeinde, für Leiterschaft in Gemeinde. Eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen sich geliebt und geborgen wissen. Dazu soll Leiterschaft in dieser Gemeinde da sein. Und darin wollen wir sie unterstützen und wertschätzen. Es soll keine Kultur des Misstrauens sein, wo man permanent dem anderen etwas Schlechtes unterstellt, wo man permanent kontrollieren muss, sondern wo man sich gegenseitig respektiert. Wir ehren diejenigen, die geistliche Verantwortung übernehmen und unterstützen sie in ihrem Dienst. Das heißt auch, wir gehen davon aus, dass Menschen sich entwickeln können, dass Menschen dabei sind, in ihr volles Potenzial hineinzuwachsen. Bei einem Petrus hatte 7 Jahre gedauert, bis er bei einem Cornelius, bei einem Heiden, das erste Mal sich getraut hat zu predigen. Und auch Paulus hat 14 Jahre gebraucht nach seiner Bekehrung, bevor er seine erste Missionsreise begonnen hat. Und das soll uns Bild sein, auch in unserer Gemeinde, dass wir schon etwas sehen, wo jemand sich hinentwickeln kann. Dass wir Potenziale in Menschen sehen und sagen, ich sehe da etwas in dir und ich möchte dich dabei unterstützen, dass du in das hineinkommst, was Gott für dich vorbereitet hat, Menschen im Sinne des Reiches Gottes zu prägen und voranzubringen. Wir bieten einen Raum zur Entwicklung. Man kann sich ausprobieren, man darf auch Fehler machen. Das bedeutet nicht, dass Leitung in unserer Gemeinde fehlerlos ist. Ich betone das noch einmal. Respekt zu haben bedeutet, loyal zu sein, eine innere Haltung zu haben. Es geht nicht um meine Ehre, es geht nicht um meine Ziele, es geht nicht darum, dass ich gut rauskomme, sondern es geht darum, dass die Ziele dieser Gemeinde, die Vision dieser Gemeinde vorankommt, dass Gott in dieser Stadt sein Reich bauen kann durch ganz normale Menschen. Ich fand das so genial, wie Lea von sagte, wir sind 2 ganz normale Frauen. Und wir geben hier unser Bestes. Wir dienen anderen Frauen. Und so wollen wir hier unterwegs sein. Menschen freisetzen, Menschen fördern und diejenigen, die dafür Verantwortung übernehmen, zu respektieren und zu unterstützen in ihrem Dienst. Dann wird darauf Segen liegen für diese Gemeinde und für diese Stadt. Weil es hier so schön heißt, haltet Frieden untereinander. Das ist nämlich etwas, was die Kultur des Reiches Gottes ausmacht. Frieden zu haben untereinander. Was die DNA von Gemeinde ausmacht. Und das ist eines der größten Angriffsflächen für Gemeinde meines Erachtens. Da kommt so viel Mutation hinein. Da kommt so viel Komisches hinein. Und da müssen wir uns selber immer wieder schauen, wo ist da das innere Ideal? Und wo brauchen wir da Korrektur durch den Heiligen Geist? Ich komme zum Schluss. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen Wertschätzung erleben, so wie sich diese Frau am Jakobsbrunnen erlebt hat. Jeder Mensch ist wertvoll. Und wenn du in deiner Selbstachtung ganz am Boden bist, wie diese Frau in der Stadt Sychar, und wenn du dich vielleicht gar nicht mehr traust, unter Leute zu gehen, wie diese Frau, weil du dich so schämst, dann möchte ich dir zusprechen, im Namen Jesu, als jemand, der an der Stelle von Jesus einen Auftrag hat, ich bin Botschafter an Christi Stadt, das ist mein Selbstverständnis als Prediger des Evangeliums. Ich darf dir von Jesus zusprechen, du bist kostbar und wertvoll. Du bist so kostbar für Jesus Christus und Jesus achtet und wertschätzt dich so sehr, dass er in die Krippe gegangen ist, dass er in Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und in den Tod, um dich aufzuheben. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Da kann jede Scham, jedes Versagen, deine ganze Geschichte, deine Ansichten, alles Mögliche, halten ihn nicht ab, dir das zuzusprechen. Und das möchte ich tun. Und das wollen wir als Kirche sein. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo wir uns gegenseitig immer wieder darauf hinstoßen und sagen, hey, hab das vor Augen. Das Evangelium bedeutet, Gott ist Mensch geworden, ist für dich ans Kreuz gegangen, gestorben und auferstanden. So kostbar bist du in den Augen Gottes. Ich wünsche mir, dass wir später durch diese Tür rausgehen, erhobenen Hauptes. Ich bin Königssohn, ich bin Königstochter. Das ist meine Identität. Ich bin so wertvoll in den Augen Gottes. Und ich weiß, dass es auch vielen Christen nicht immer oben ansteht, diese Gedanken. Und dass wir verzagt sind in unseren Herzen. Deswegen lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen. Ich möchte erst beten für uns als Gemeinde. Und dann einen Aufruf machen, in einem zweiten Schritt.